Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Ist der Hohenzollernstreit endgültig beendet? Warum ist auf Schloss Herrenchiemsee schon Sommer? Und was steckt hinter Vielfalt ist kein Drama? Themen dieser Stunde. Alles in allem wurde wohl mehr als 30 Jahre lang verhandelt über das, was der brandenburgisch-preußische Zweig der Hohenzollern von dem wiederhaben wollte, was an Immobilien und Kunst nach 1945 enteignet worden war. Nun wird gemeldet, der Streit zwischen Georg Friedrich, Prinz von Preußen, und der öffentlichen Hand sei beigelegt. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat den Fall, der viele Nerven gekostet hat, lange beobachtet. Die Zeitungsmeldung ist bestätigt worden.
Die ist bestätigt worden, und zwar zum einen vom Amt des Kulturstaatsministers, und auch das Land Brandenburg hat bestätigt, im Oktober 2024 hätten Gespräche zwischen, so heißt es da wörtlich, Herrn Prinz von Preußen und der öffentlichen Hand begonnen. Jetzt gäbe es eben diese Übereinkunft, über die müssten zwar formal noch einige Gremien beschließen und deswegen Details dann erst später. Das Ganze wurde auf Seiten des Bundes übrigens noch von der Amtsleitung der ehemaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth verhandelt und abgeschlossen.
Es ging, ich habe es schon gesagt, um Liegenschaften und Kunst. Die Zahl 300 Millionen Euro wurde mal aufgerufen. Was zur Erinnerung beanspruchte der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers mal?
Also das ist ja der erste Block, der gefordert wurde, und da gab es eben seit 2014 schon Verhandlungen mit Bund und Ländern. Rund 4000 Kunstwerke waren darunter, Wohnrechte in Potsdamer Villen und Schlössern, vor allem im Schloss Sizilienhof, und wo eben nichts mehr zurückgegeben werden konnte, da ging es tatsächlich um Entschädigungen für Liegenschaften, Rückgabe von Kunstwerken, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch nochmal in der sowjetischen Besatzungszone enteignet wurden. Waren also schon ganz, ganz erhebliche Werte, aber auch ganz, ganz erhebliche Kulturgüter, die damit der öffentlichen Hand entzogen worden wären. Möglich gemacht hatte das für diesen Bereich nach der Wiedervereinigung das sogenannte Entschädigungsleistungsgesetz, das ab 1990 galt.
Der Streit wurde über viele Jahre vom Hohenzollern sehr verbissen geführt. Wir Journalisten, aber auch Historiker, können ein Lied davon singen. Um auf das zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, vor 2 Jahren hatte der Hohenzollern überraschend gesagt:
Wer sich dem Rechtsextremismus anbiedert, kann nicht traditionsstiftend für das Haus Hohenzollern sein.
Ist er mit seinen Forderungen letztlich zurückgerudert, weil es beweisbar ist, dass sein Urgroßvater dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hatte, wie es im Gesetz heißt?
Das war ja der Knackpunkt. Das ist eben das Ausschlusskriterium, das dieses Entschädigungsleistungsgesetz auch enthält. Wenn dem so ist, dann gibt es eben nichts zurück. Und deswegen gab es ja zunächst mal Klagen gegen Wissenschaftlerinnen und Journalisten, die das behauptet haben, zum Teil auch in öffentlichen wissenschaftlichen Gutachten belegt haben. Warum er nun bekannt gegeben hat 2023, dass man jetzt nicht länger Rückgabe oder Entschädigung fordert, ob das offiziell mit einer Anerkenntnis der NS-Vorwürfe zusammenhing, das ist offiziell nie gesagt worden. Man kann das aus dem, was wir da gerade gehört haben, zwar so ein bisschen rauslesen, aber er sagt nicht konkret, das ist bei meinen Vorfahren, das ist bei meiner Familie so gewesen. Man muss aber eben sagen, er hatte auch ein anderes Interesse noch. Es gab ja noch andere Bestände, nämlich die Bestände, die nicht erst in der DDR beschlagnahmt worden sind, sondern Kunstwerke, wertvolle Bücher, historische Dokumente, die alle schon 1918, Erster Weltkrieg vorbei, Republik da, Monarchie und Adel abgeschafft, also da schon beschlagnahmt worden waren. Und die waren seit den 1920er Jahren in einem Hohenzollern Museum im Montbijou-Park in Berlin ausgestellt. Einiges davon gehörte unstrittig den Hohenzollern, aber weil da eben dieses Damoklesschwert, Klagen und Rückerstattungsforderungen und so weiter überall schwebte, hat man da gar nicht mehr drüber gesprochen. Und das war erst möglich, als diese Forderungen zurückgezogen worden sind. Das heißt also, jetzt konnte man drüber sprechen, was kann weiterhin als Dauerleihgaben in den Museen. Das Montbijou-Museum ist zerstört worden im Krieg. Die Sachen befinden sich heute in Museen, die zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, aber auch dem Deutschen Historischen Museum gehören. Also was da davon kann in öffentlicher Hand bleiben. Und da reden wir auch wieder über ganz wertvolle Sachen. Bildnis des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, das Lukas Cranach der Ältere gemalt hat. Elfenbeinmöbel aus dem Barock, wertvolle Porzellane aus dem Breslauer Stadtschloss und so weiter und so fort. Wie gesagt, über all das konnte man erst sprechen, nachdem die anderen Forderungen abgeschlossen bzw. eingestellt worden waren. Und darüber hat man sich jetzt geeinigt.
Was sagt denn Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu den Leihgaben? Ist das etwas Endliches oder etwas Unendliches in der öffentlichen Hand?
Also das, was jetzt bekannt geworden ist, es wird eine Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz geben und da hat die öffentliche Hand eine Zweidrittelmehrheit. Das klingt schon sehr endgültig. Das klingt schon so, als ob alles jetzt in den öffentlichen Museen bleiben könnte. Wie gesagt, Details erst, wenn alle Beteiligten zugestimmt haben. Aber da scheint ein langer Rechtsstreit zu Ende zu gehen und in der Pressemitteilung von heute steht eben, wer Besitzer war, das war immer schon klar, wer die Sachen hatte, aber jetzt ist auch klar, wer rechtmäßiger Eigentümer ist, da eben die Einigung zwischen Bundesländern, Bund und den Hohenzollern. Übrigens vielleicht ganz zum Schluss noch andere betroffene Fürstenhäuser, die Hohenzollern waren ja nicht die einzigen, haben sich da durchaus früher mit ostdeutschen Bundesländern geeinigt.
Auf mich wirkt das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen so, auch angesichts der Tatsache, dass jetzt extra vermerkt wird, dass einige kostbare Tabatieren an die Hohenzollern zurückgegeben werden, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet ist.
Also ich vermute auch, dass er ja nicht nur für sich persönlich, sondern auch für seine Familie mal mehr erhofft hatte, dass da eventuell auch prinzipielle Gründe eine Rolle gespielt haben. Wir wissen alle nicht, was konkret an die Hohenzollern zurückgeht. Ich vermute mal, er hat sich auch nicht übers Ohr hauen lassen, aber ob wir das alles jemals erfahren werden, da können wir dann vielleicht in 2-3 Monaten nochmal drüber sprechen.
Das tun wir dann. Stefan Koldehoff über das Ende des Anspruchsstreits mit den Hohenzollern. Die Kulturpresseschau schaut später nochmal drauf. In Schloss Herrenchiemsee in Bayern ist schon Sommer. Denn seit einigen Jahren stellt die Münchner Pinakothek der Moderne unter dem Motto Königsklasse Teile ihrer Sammlung im historischen Ambiente aus. 50 Arbeiten zeigt diese Sommerausstellung 2025. Für Julie Metzdorf stellte sich beim Titel erstmal eine Frage.
Eine Kunstausstellung zum Thema Demokratie in einem Schloss? Klingt nach Thema verfehlt, hat aber gute Gründe. Das neue Schloss Herrenchiemsee wurde ab 1878 von Ludwig II. Als Kopie des Schlosses Versailles gebaut. Und zwar auf der Herreninsel mitten im Chiemsee. Im August 1948 tagte auf eben jener Insel der sogenannte Verfassungskonvent. 25, Nomen est Omen, Herren, entwarfen hier in nur 14 Tagen den ersten Entwurf einer demokratischen Verfassung. Mit nur wenigen Änderungen wurde ihr Schriftsatz zum Grundgesetz der neuen Bundesrepublik. Und jetzt? Keine 80 Jahre später halten es die Ausstellungsmacher mit den Elektropunkern von Deichkind und fragen, könnt ihr noch? Verena Hein und Oliver Kase haben eine Ausstellung zum Thema Demokratie zusammengestellt, die daran erinnert, was bei dieser in letzter Zeit für manche so anstrengend gewordenen Regierungsform eigentlich auf dem Spiel steht.
Also es geht um die Würde des Menschen, es geht um die freie Selbstentfaltung, Grundsätze, die im Grundgesetz verankert sind, aber die eben von Künstlern nochmal anders hinterfragt werden können und auch dargestellt werden können.
Pablo Picassos Maler und Modell steht für das Künstleratelier als Ort der freien Selbstentfaltung. Günter Förck hinterfragt den Freiheitsbegriff mit einer Reihe von Bronzemasken. Welche Rollen und Konventionen gehören innerhalb einer Gesellschaft doch zum Pflichtprogramm? Freiheit endet dort, wo sie andere einschränkt. Von Thomas Schütte sehen wir ein Stück wahrhaftiger Demokratie, seine modellartige Tanke Deutschland, Amerika, aus orange leuchtendem Plexiglas.
Die Tankstelle ist ja eigentlich einer der wenigen demokratischen Orte, wo sich wirklich alle treffen. Also von den Jugendlichen, die dann ihre Zeit verbringen, bis jeder, der eben Benzin braucht oder noch schnell was kaufen muss.
Von Karl Horst Hödicke ist das Bild Mauer zu sehen, auf dem drei riesige Monster eine vergleichsweise niedrige Mauer bewachen, dahinter der kahle Todesstreifen. Das Verständnis von Demokratie in der DDR war bekanntlich ein anderes als in der Bundesrepublik. Den Herren des Verfassungskonvents ging es 1948 um ein Grundgesetz, das sich dezidiert gegen die Strukturen des Naziregimes richtet. Ihr Credo: Der Staat ist für den Menschen da und nicht umgekehrt.
Das Interessante ist ja, dass das Grundgesetz den Einzelnen betont und dass der Einzelne geschützt ist vor Übergriffen des Staates, dass der Wert des Einzelnen über der Gesellschaft steht.
Vom einst als entartet diffamierten Willi Geiger ist das Ruinengespenst zu sehen. Ein blassblaues, zweibeiniges Wesen mit Echsenkopf und wie zum Beten gefalteten Händen steht und blickt auf eine menschenleere, völlig verwüstete Stadt. Der Himmel grau, in der Ferne schimmert wie ein Zeichen der Reinheit und Hoffnung blaues Wasser. Geiger hatte die 12 Jahre der Nazi-Diktatur zurückgezogen am Chiemsee gelebt. Sein Ruinengespenst passt hervorragend in die Ausstellungsräume. Denn Schloss Herrenchiemsee wurde nie ganz fertiggestellt. Die Bilder hängen auf den unverputzten Ziegelwänden. Als Besucher steht einem hier deutlich das Ende der Monarchie vor Augen. Im Raum Schmerz und Erschütterung sehen wir, was passiert, wenn die Würde des Menschen doch angetastet wird. Antoni Tapies zeigt eine wortwörtlich verletzte Malerei. Tiefe Schnitte in der Leinwand sind mit groben Stichen genäht. Aus der Ferne sieht das aus wie ein Kreuz aus Narben. Ein Werk, aus dem die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs sprechen. Demgegenüber die fast schon utopischen Textilarbeiten von Sheila Hicks. Ihre Arbeit Saffron Sentinel aus großen, farbigen Stoffballen in warmen Farben, von Zitronengelb bis zu Rostbraun, türmt sich 7 Meter die Wand hinauf.
Sheila Hicks sagt, dass das verbindende Element der Faden ist, also das universale Kommunikationsmittel zwischen allen Ländern und Menschenschichten ist der Faden, weil nach der Haut der Eltern, die man berührt als Kind, ist es immer das Textil, das man dann in der Hand hat und wo man einfach diese haptische Erfahrung hat, was auf der Haut zu tragen. Und sie sagt, das ist was Tröstendes, was Verbindendes.
Ein Faden bzw. Seil als verbindendes Element findet sich auch in Inge Mahns Balancierenden Türmen von 1989. Zwei weiße, 2,60 Meter hohe Türme aus Gips. Einer von ihnen kippt stark nach rechts. Gehalten wird er durch den zweiten Turm, mit dem er durch ein Seil verbunden ist.
Also die können nicht ohne einander und sind in dieser fragilen Konstruktion und das war für uns das Sinnbild. Also jeder muss was dazu tun, um Demokratie zu leben und ohne einander geht's auch nicht.
Eine durch und durch überzeugende Ausstellung, die Geschichte und Aktualität klug mit ihrem Ort verknüpft und gleichzeitig weit darüber hinausweist.
Bis zum 12. Oktober könnt ihr noch Kunst und Demokratie in Schloss Herrenchiemsee. Sie melden sich selbst als Spitze des Eisberges, Künstlerinnen und Künstler der freien darstellenden Künste in Nordrhein-Westfalen. Denn die jahrelang vom Kulturministerium in Düsseldorf finanzierten Spitzen- und Exzellenzförderungen auch für Kinder- und Jugendtheater werden um die Hälfte gekürzt. Ulrike Seibold ist die Geschäftsführerin des NRW-Landesbüros Freie Darstellende Künste e.V. Schönen guten Abend, Frau Seibold.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Steht tatsächlich ein drastischer Strukturabbau mit erheblichen Risiken für viele der 64 freien Theater- und Tanzgruppen ins Haus?
Ganz klar ja, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das sind einmal die drastischen finanziellen Einschnitte, die angekündigt worden sind. Die sind schon alleine dramatisch genug. Das zweite ist aber tatsächlich eine Strukturveränderung bei der Förderung der Kinder- und Jugendtheater, die das Gesamtfördersystem für die freien darstellenden Künste in NRW empfindlich schwächen wird.
Vielleicht können Sie uns das mal aufklambüstern. Ich habe jetzt erst mal gelesen, Dauerförderung soll es für 4 freie Kinder- und Jugendtheater geben und habe gedacht, nun, Nordrhein-Westfalen ist ein verdammt großes Land.
Richtig. Das ist das eine. 4 Gruppen für ein so großes Bundesland ist nicht viel. Noch eklatanter ist aber, dass selbst für diese Gruppen, die bislang über die Spitzenförderung 80.000 Euro im Jahr erhalten haben, jetzt in einer Dauerförderung nur noch 30.000 Euro vorgesehen sein sollen. Das heißt, es ist zwar das kleine Bonbon der Dauerhaftigkeit, es sind aber dringend notwendige 50.000 Euro weniger. Das ist das eine. Das andere ist, dass dadurch, dass in Zukunft hier nicht mehr durch ein Juryverfahren entschieden werden soll, alle anderen Gruppen des Kinder- und Jugendtheaters bis auf diese ausgewählten 4 für immer draußen vor der Tür bleiben sollen.
Ist das denn alles jetzt schon in trockenen Tüchern? Berlin zum Beispiel hat ja entsprechende Kürzungen wieder zurückgenommen. Da gab es viel Druck, es gab viel Protest. Und ich möchte mal anschließen, man hat politisch womöglich erkannt, dass kulturelle Vielfalt mehr denn je gebraucht wird, um Nationalistisches zu verhindern, auch gerade um Kindern und Jugendlichen den rechten Weg zu weisen, den richtigen Weg in diesem Fall.
Ich hoffe persönlich sehr, dass es nicht der finale Stand ist. Es ist erstmal der Stand, der vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft verkündet wurde. Ich hoffe aber tatsächlich auch, dass es jetzt über den politischen Raum, über Gespräche, die stattfinden werden, nicht zuletzt über öffentliche Resonanz, da mindestens noch mal eine Nachjustierung an den empfindlichsten Punkten geben kann und geben wird.
Laufende Förderungen enden im Juni dieses Jahres. Erst im Herbst soll es neue Ausschreibungen geben. Was soll in diesem Zwischenraum im Leerlauf passieren? Ist das jetzt in Düsseldorf Bürokratie oder Strategie?
Erstmal eine ganz kleine Sachkorrektur. Es kann frühestens im Herbst ein Juryverfahren geben. Wann eine Ausschreibung rauskommt unter den verschärften Bedingungen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Das könnte aus meiner Sicht auch ein bisschen früher, sage ich jetzt mal hier rein, passieren als im Herbst. Aber was in jedem Falle abzusehen ist, ist, dass eine Förderlücke entstehen wird. Dass egal, was man vom jetzigen Zeitpunkt aus tut, es nicht mehr möglich ist, ein seriöses Verfahren zu gewährleisten und eine Folgefinanzierung ab Juli 2024. Das heißt, es wird ein Loch entstehen. Und was mir selber gerade nicht nachvollziehbar ist, warum man nicht zumindest mit dem Haushaltsgeld 2025 versucht, eine Übergangslösung für die Gruppen zu schaffen, um Zeit und Raum zu finden, miteinander dieses ganze Dilemma zu besprechen, vielleicht auch ein bisschen abzuwarten, bis sich die Eckdaten des Haushaltes 26 noch mal klarer zeigen und dann eine Gesamtkonzeption zu entwerfen und hier nicht mit einem Scheibchen, wo der größte Zeitdruck drauf ist, reinzugehen und damit wirklich ein gewachsenes System irreparabel zu zerstören.
Ja, ist das jetzt Bürokratie oder Strategie?
Da fragen Sie mich persönlich zu viel. Es ist auf jeden Fall ein Desaster für die Szene.
Sie sind ja schon seit vielen Jahren mit im Geschäft, sage ich mal. Seit wann gibt es diese Spitzen- und Exzellenzförderprogramme eigentlich? Und welche Laufzeit hatten Sie bislang?
Also das jetzige Fördersystem besteht seit 2018, 2019. Einzelne Förderlinien bestanden auch schon vorher, aber diese Gesamtkonzeption wurde tatsächlich 2018/19 geschaffen und bundesweit beachtet. Damals wurde NRW und die damalige Landesregierung, die damalige Kulturministerin, sehr gefeiert für ein wirklich einzigartiges System. NRW war ganz lange Vorreiter und ich kann es nicht anders sagen, es droht jetzt gerade wirklich massiv, diese Vorreiterrolle zu verspielen.
Lassen Sie uns doch mal in die NRW-Landespolitik gucken. Warum das alles?
Auch das ist eine gute Frage. Es ist natürlich eine große Sorge vor dem Haushalt 26. Ich kann nicht beurteilen, was da auf uns zukommt. Allerdings glaube ich persönlich in den Dimensionen, von denen wir reden. Wir reden hier über Förderprogramme, die in sich genommen nicht einmal die Millionenhöhe erreichen. Bei den Kinder- und Jugendtheatern war die Ausgangssumme, um nur mal ein Beispiel zu nennen, 480.000 Euro. Ich persönlich glaube, dass trotz finanzschwieriger Zeiten das immer auch was mit Prioritätensetzung zu tun hat. Warum die Prioritäten da gerade so gesetzt werden, wie sie gesetzt werden, das kann leider nicht ich Ihnen beantworten.
Also ist es mal wieder ein Beispiel dafür, dass die Kultur das Erste ist, was hinten wegfällt, wenn man sparen muss?
Kann man so sagen, zumindest die freie Kultur. Ich möchte hier nicht für die gesamte Kultur sprechen, aber es ist auf jeden Fall das klassische Beispiel daran, dass dort, wo Gelder nicht gebunden sind, am leichtesten gestrichen werden kann und durch vergleichsweise kleine Summen, die keinen Landeshaushalt insgesamt retten werden, wirklich ganze Systeme empfindlich zusammenbrechen.
Sie haben gesagt, Sie hoffen, dass da noch Spiel ist. Jetzt frage ich mal von der anderen Seite, was droht, was ginge verloren?
Erstmal in erster Linie Kultur für das Land, für ein nordrhein-westfälisches Publikum. Spitzenkultur, so wie das Förderprogramm heißt, das ist schon auch so gemeint gewesen. Da sind wirklich Gruppen in dieser Förderung, die renommiert sind, die langjährig produzieren, die hochprofessionell sind, die bundesweite und internationale Netzwerke haben. Also hier wird jetzt nicht irgendwo gekürzt an etwas, was nicht professionell ist, sondern wirklich im wahrsten Wortsinne an der Spitze. diese Kunst steht dem Land nicht mehr zur Verfügung und damit wird auch das Land seine Strahlkraft nach außen verlieren.
Sagt Ulrike Seibold, die Geschäftsführerin des NRW-Landesbüros Freie Darstellende Künste e.V. Frau Seibold, besten Dank und schönen Restabend noch.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Weiter geht's mit Milad Kupay.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Kulturrat richtet eine Arbeitsstelle gegen Antisemitismus ein. Sein Geschäftsführer Olaf Zimmermann sagte, diese wolle im Kulturbereich für Antisemitismus sensibilisieren. Es gebe in Kulturinstitutionen unterschiedliche Ansichten darüber, was Antisemitismus sei. Der Kulturrat wende sich gegen jede Art von Antisemitismus, es dürfe aber zugleich die Kunstfreiheit nicht gefährdet werden. Die Arbeitsstelle des Kulturrats will mit Menschen aus Kultureinrichtungen ins Gespräch kommen, in einem vertraulichen Raum. Zimmermann betonte im Deutschlandfunk, Kritik an der Regierung Israels sei nicht automatisch Antisemitismus, könne es aber sein.
Genau über diese Frage müssen wir miteinander reden. Und ich verstehe sehr viele, die nach diesem wirklich brutalen und abschreckenden Attentat der Hamas auf die Israelis jetzt aber bei der Gegenreaktion auch sagen, das ist auch abschreckend und brutal. So, das ist nicht automatisch Antisemitismus. Aber es gibt Stereotypen, die ich dann benutze, die sind dann wieder antisemitisch. Und genau darüber müssen wir verhandeln. Wir müssen erst einmal für uns auch sicher werden, wo ist unser Weg, den wir gehen wollen. Und das will diese Arbeitsstelle leisten.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann. In Berlin ist seit längerem ein Exilmuseum geplant. Entstehen soll es als Neubau an der Portalruine des Anhalter Bahnhofs. Die Stiftung Exilmuseum bekommt nun eine neue Leitung. Ruth Uhr übernimmt sie ab dem 1. Juni. Die Kuratorin und Kunsthistorikerin folgt auf den im Januar 2023 gestorbenen Gründungsdirektor Christoph Stölzel. Ruth Uhr wurde in Großbritannien geboren und verfügt über jahrelange internationale Erfahrung im Kulturbereich. Das geplante Exilmuseum soll die Menschen in den Blick nehmen, die vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen mussten. Etwa 500.000 Menschen gingen ins Exil, die meisten von ihnen Jüdinnen und Juden. In Berlin begann die Flucht für viele am Anhalter Bahnhof. Über die Baugenehmigung für das Museum ist die Stiftung nach eigenen Angaben derzeit in Gesprächen. Die Mailänder Scala bekommt einen neuen Musikdirektor. Der Südkoreaner Myung-Hoon Chung wird den Posten Ende kommenden Jahres übernehmen. Er sei der erste Asiate auf diesem Posten und solle bis Februar 2030 amtieren, erklärte das Haus. Er löst den Italiener Riccardo Chailly ab. Myung-Hoon Chung ist auch ein renommierter Pianist. Die Mailänder Scala hob seine enge und produktive Beziehung zu Orchester, Chor und Philharmonie des Hauses hervor. Chung hat an der Scala bereits mehr als 80 Aufführungen und mehr als 140 Konzerte dirigiert. Der Südkoreaner war bisher unter anderem Musikdirektor der Philharmonie von Tokio und des Orchestre Philharmonique de Radio France in Paris. Manfred O. Tauchen. Seinen größten Hit hatte er mit Kodo Düse im Sauseschnitt in den 80er Jahren. Jetzt ist der österreichische Sänger und Kabarettist im Alter von 77 Jahren gestorben. Zusammen mit Josie Prokopetz und Annette und Inga Humpe war Tauchen unter dem Namen Deutsch-Österreichisches Feingefühl, kurz DÖF, in den 80er Jahren mit Kodo in den Hitparaden. Davor schrieb er zusammen mit Prokopetz und Wolfgang Ambros das Musical Der Watzmann ruft. Die Parodie auf das volkstümliche Theatergenre wurde bei den Wiener Festwochen aufgeführt und erschien später als Platte.
Vielfalt ist kein Drama. So heißt eine Broschüre, die heute mitten im Berliner Theatertreffen von der Heinrich-Böll-Stiftung vorgelegt worden ist. Untertitel: Gespräche über Rassismus und Diversität am Theater. Es geht um Vielfalt auf und hinter der Bühne. Theaterredakteurin Susanne Burkhardt war bei der Vorstellung. Wer hat denn für diese Böll-Broschüre mit wem gesprochen?
Ja, in der Broschüre hat die schwarze Schauspielerin, Dozentin und Autorin Elisabeth Blonzen mit insgesamt 12 Leuten aus dem Theaterbereich gesprochen, größtenteils POC, also People of Color oder Leute mit diversen Migrationshintergründen, also von SchauspielerInnen über Intendantinnen, also Theaterleiter, Leiterinnen, zum Beispiel mit der Intendantin des Gorki-Theaters, Shermin Langhoff, dann mit dem Dramatiker und Romanautor Nejati Özyri, aber auch ein paar weiße Kulturarbeiter wurden gefragt, zum Beispiel Vasco Böhnisch, der demnächst das Theater in Hannover übernehmen wird. Sie alle geben Einblick in ihren Arbeitsalltag, ihre Arbeitserfahrungen. Es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht um Fragen wie, wo hast du Diskriminierung erlebt? Gab es jemand, der dir geholfen hat? Oder was müsste sich ändern, damit das Theater diverser wird?
Und was für ein Zustandsbild wird da gezeichnet?
Naja, zum einen, dass der Theaterbetrieb durchaus nicht so weltoffen, tolerant ist, wie wir immer denken. Aber immerhin kann man sehen, es hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren. Schauspielschulen bilden vermehrt POC-Leute aus. Theater beschäftigen sich mit Machtstrukturen, Fragen wie Gender oder Rassismus. Man könnte den Eindruck kriegen, dass Diversität so ein Trend geworden ist an den Theatern. Aber das ist nur ein oberflächlicher Eindruck. Das zumindest sagt Elisabeth Blonzen, die hat ja die Gespräche geführt und sie fasst ihre Erfahrung damit so zusammen.
Ich finde erschreckend, dass sich seit meinem Abschluss in den 90er Jahren so wenig geändert hat. Es gibt so scheinbar diversere Programme, aber zum Beispiel im Schauspielbereich spielen ja wenig POCs Hauptrollen. Also die sind dann auch dabei, so Cast oder so Extra und sind auch auf der Bühne mit dabei und schmücken das Programmheft und das Spielzeitheft, aber letztendlich ist ihre Perspektive nicht wirklich gefragt.
Ja, dann ergänzt sie auch, dass sie ziemlich entsetzt ist darüber, wie wenig Bereitschaft immer noch da ist bei besonders älteren Kolleginnen im Theater, diese Diversitätsfragen als Bereicherung zu sehen und mal auf sich zu schauen und überhaupt sich zu fragen, was geändert werden könnte.
Wir haben ja eben gerade die Initiatoren des Projekts gehört. Wurde das heute auch zur Diskussion gestellt?
Ja, also auf dem Podium waren heute einige, die auch in der Broschüre zu finden sind. Also Elisabeth Blonzen, klar, Aysima Ergün, sie ist Schauspielerin am Maxim-Gorki-Theater. Dann war Christina Schulster, sie ist die Co-Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters an der Parkaue. Und Anna Soschik, sie ist Kulturberaterin und zuständig für Diversitätsprogramme der Bundeskulturstiftung, sowas wie 360 Grad. Also das sind so Programme, die eben Diversitätsagentinnen in die Theater gebracht haben und so weiter. Und Soschik erklärte zu Beginn, warum ist das eigentlich so ein Problem in den Theatern, von denen wir doch immer denken, dass sie so weltoffen sind, und sagte eben, es gibt halt diese Diskrepanz zwischen der Außendarstellung, also man versteht sich als weltoffen, als divers international, aber in den Betrieben selber, in den Strukturen, gibt es so ein Beharrungsvermögen. Sie hat das so beschrieben wie so ein Wohnzimmer, die Leute identifizieren sich sehr mit ihrem Haus und mit ihrem Wohnzimmer, also quasi dem Theater, und die wollen einfach nicht, dass sich da so grundlegend etwas ändert, sodass diese Diversitätsprogramme, so wurde das heute diskutiert, oft so eine Art Kosmetik sind, womit man sich so labeln kann, wo man sagt, guck mal, in unserem Spielzeitheft, da sind ja auch POCs und so weiter, das sind da meist junge Leute, die sich noch gar nicht so trauen, den Mund aufzumachen, kritisch zu sein. In den oberen Etagen, da findet man dann aber immer weniger von diesen Leuten, und das führt dazu, dass das so eine Phase des Honeymoons gibt, so haben die das beschrieben heute, wo man alles noch ganz glücklich ist und sagt, guck mal hier, wir sind so divers und es ist so toll. Und dann später, wenn aber diese Jungen, vor allen Dingen Schauspieler, Schauspielerinnen, sich trauen, dann doch mal was zu sagen, was Kritisches, dann werden die schnell als unbequem und nervig abgestempelt. Und dann gibt es trotz der Stellen, an die man sich wenden kann, wenig Bedürfnis und viel auch Angst, weil man dann vielleicht nicht verlängert wird, sich an diese Stellen zu wenden, wenn man Diskriminierungserfahrungen macht. Das war ein Thema, was beschrieben wurde. Dann hat zum Beispiel die Schauspielerin Aysima Ergün erzählt, wie sie an der Ernst-Busch-Hochschule wegen ihres Soziolekts immer wieder angesprochen wurde, weil sie kommt aus einer Arbeiterklasse-Familie und die Dozentinnen an der Ernst-Busch, wo sie studiert hat, die haben das immer rausgehört, und sie hat sich total bemüht, ganz deutsch zu klingen und das zu spielen, was sich eben so ein deutsches Theater vorstellt. Und wir hören mal, was sie heute über diese Zeit denkt.
Also es war sozusagen eher so, dass ich nur versucht habe, meine deutsche Seite zu benutzen und nicht verstanden habe, dass eigentlich meine Migra-Seite ein Plus ist und nicht ein Minus. Ich habe es sehr lange als Defizit verstanden, dass ich ein Soziolekt habe zum Beispiel.
Also die Migra-Seite, ihre Migrationsseite, die sie heute ganz bewusst benutzen kann und das eben als was Positives empfindet. Und sie hat zum Beispiel beschrieben, wie wichtig es wäre, wenn es mehr Dozentinnen gäbe, die POC sind und die sozusagen bestimmte Probleme auch besser verstehen können. Und dass auch diese ganzen Programme sich verstetigen könnten und nicht eben nur so ein Feigenblatt sind. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen divers zu sein und das reicht dann schon.
War das Ende der Veranstaltung diese Zustandsbeschreibung oder werden in dem Buch auch Lösungsansätze durch die Interviewten geboten, um Verhältnisse nachhaltig ändern zu können?
Man muss schon genau lesen in der Broschüre, da tauchen immer mal wieder Vorschläge auf, wie es aussehen könnte. Aber ich fand heute am Ende des Podiums gab es schon noch mal ganz konkrete Forderungen. Ich nenne vielleicht ein paar: Strukturen aufbauen, dass sich Mitarbeitende trauen zu sprechen. Leitungen müssen ihre Machtposition reflektieren und ihre eigene Motivation. Warum wollen wir eigentlich diverser werden? Es braucht mehr Weiterbildung und vor allen Dingen mehr Zeit dafür. Man muss das regelmäßig machen. Man muss zuhören, lernen und Geduld haben auf beiden Seiten. Und dann wurde immer wieder betont, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen, sich zusammenzuschließen. Und von Elisabeth Blonzen kam dann auch noch der Vorschlag, dass die Diversitätsagentinnen, die oft am Burnout langschrauben, weil die völlig überfordert sind und immer wieder über Drittmittel nur finanziert werden, dass die endlich eine Festanstellung bekommen sollen. Und mit Blick auf die massiven Kürzungen auf allen Ebenen, wir haben ja jetzt gerade schon in dieser Sendung gehört, was in NRW droht, und natürlich auch mit Blick auf die Entwicklung in den USA und das dortige massive Einschneiden in Diversitätsprogramme und einen Kampf gegen Wokismus, zeichnet auch Elisabeth Blonzen ein ziemlich düsteres Zukunftsbild.
Es wird wieder weniger POCs geben, die an den Hochschulen ausgebildet werden, weil die Notwendigkeit nicht mehr da ist, weil die Theater keine Notwendigkeit mehr sehen werden, die zu engagieren, weil man dann ja auch keine Antirassismus-Workshops machen muss, wenn keine diversen Personen da sind. Es wird schwieriger werden, mit mehreren an einem Haus zu sein oder in einer Gruppe, weil man sagt, wir haben doch jetzt einen oder eine, das reicht doch. Und das betrifft ja nicht nur POCs, das betrifft ja auch LGBTQ, das betrifft ja alle Ismen. Es wird schwieriger werden, wenn man den Anfängerstatus überwunden hat. Also nach den ersten 2-3 Jahren wird es schwieriger werden, wenn man älter ist und noch eine Marginalisierung dazukommt. Also eine Beeinträchtigung, diese ganze Inklusionswelle wird abebben, weil es nicht mehr gefördert wird. Und dann werden die Theater nicht sagen, Mensch, jetzt fehlt uns aber was, sondern ich glaube eher, dass auch das eher weniger werden wird, weil die Öffnungsbereitschaft nicht so tief verwurzelt ist, dass sie anhaltend sein wird.
Elisabeth Blonzen, die Initiatorin der Broschüre Vielfalt ist kein Drama, zu haben kostenfrei über die Heinrich-Böll-Stiftung. Dort war heute für Fazit Susanne Burkhardt. Wenn es bei Fernsehserien nicht bei einer Staffel bleibt, dann steht spätestens bei der zweiten Kult auf dem Etikett. Simone Schlosser über zwei neue. Die eine ist vergnüglich, die andere handelt von einer, wie es mal hieß, Frau in den besten Jahren.
Man würde meinen, dass sich Rollenbilder ändern. Aber Frauen sind im Fernsehen noch immer in der Minderheit. Besonders, wenn sie über 40 sind und nicht todkrank oder traumatisiert oder in einem Mordfall ermitteln. Allein deshalb ist diese Serie schon eine Sensation, denn ihre Hauptfigur, Pernie, ist all das nicht. Pernie ist Mitte 40, alleinerziehend, sie ist kerngesund, abgesehen von ein paar Knieproblemen, und sie arbeitet beim Jugendamt, wofür sie selten geliebt wird, aber häufig Drohbriefe bekommt, manchmal auch mit Kothaufen. In Norwegen ist die Serie schon seit Jahren ein Hit. Seit der 4. Staffel ist sie auf Netflix zu sehen. Ein Kleinod zwischen den ganzen Rom-Coms und True Crime.
Du bist hübsch, Mama. Du siehst gar nicht mehr so alt aus. Und jetzt geh aus und triff ruhig deine Freundinnen und erobere sie im Sturm.
Aber leg dir keinen Freund zu.
Die Serie beginnt in einer Art norwegischen Villa Kunterbunt. Hier lebt Pernie zusammen mit ihrem Vater, der gerade sein Coming-out hatte und jetzt einen Fahrlehrer datet. Sie hat 2 Töchter, eine am Anfang, eine am Ende der Pubertät und einen Neffen irgendwo dazwischen. Um den kümmert sie sich, seitdem ihre Schwester tödlich verunglückt ist. Und wie sie das meistert, die Kinder, den Job, die Trauer und den Ex, der als Künstler in Kopenhagen lebt und nur dann auftaucht, wenn es ihm gerade passt, davon handelt diese Serie. Und natürlich, wie Pernie versucht, nebenbei Zeit für sich zu finden. Und vielleicht irgendwann mal wieder Sex zu haben.
Ich mach dir jetzt mal ein Date klar.
Nein, hör auf, lass das.
Du hast noch 2 gute Jahre, in denen jemand Sex mit dir haben will. Und das willst du wegwerfen, Pernie? Ich meine bloß,
ist das die Regel, dass mit 47 keiner mehr Sex mit dir will? Wie kommst du darauf?
Das sagt die Forschung.
Was ist das für eine Forschung?
Ganz normale Forschung. Mhm.
Im Verlauf der Serie ändern sich die Konstellationen. Kinder ziehen aus, Männer kommen dazu, aber Pernie bleibt Pernie. Sie erzieht, trauert, datet, aber alles zu ihren Bedingungen und fast immer mit einem Lächeln. Was die Serie ausmacht, das ist ihr Blick auf das Leben. Diese Mischung aus Realismus und Utopie, wie es sie anscheinend nur in Norwegen gibt, wo alle in Patchwork-Konstellationen leben, offen über ihre Gefühle reden und Konflikte nicht aussitzen. Es erinnert ein wenig an die Filme aus der Reihe Oslo Stories, die gerade in den Kinos laufen. Das Leben ist nicht weniger kompliziert in diesen Geschichten, aber der Umgang der Figuren damit ist es. Und allein dafür lohnt sich diese Serie. Von Norwegen nach Österreich, von aufrichtig zu morbide. Drunter und drüber ist eine Friedhofskomödie. Und sie spielt in Wien, natürlich. Denn wie der Kabarettist Georg Kreisler einst sang, wenn die Liebe eine Französin ist, dann ist der Tod ein Wiener. Drunter und drüber spielt auf dem erfundenen Friedhof Donnersbach. Der liegt am Rand der Stadt, gleich neben der S-Bahn und hat, anders als der berühmte Wiener Zentralfriedhof, wenig Prominenz unter der Erde zu bieten. Keinen Schubert, keinen Falco, dafür einen toten Friedhofsleiter, der gleich mal zu Beginn der Serie von einem maroden Grabstein erschlagen wird, und ein Team voller trotteliger Anarchisten.
Nochmal, guten Tag.
Guten Tag.
Ursula Fink.
Helmut Wondracek, das ist die Frau Fink, das ist mein Team.
Ich bin die neue Friedhofsleiterin, freut mich sehr.
Drunter und drüber bringt zwei Stars zusammen, die schon mal eine Serie gemacht haben, Julia Jentsch und Nikolas Ovtcharek. In der Pass waren sie zwei ungleiche Ermittler. Diesmal sind sie zwei ungleiche Friedhofsangestellte. Er ist pingelig und korrekt, seit 20 Jahren auf dem Friedhof beschäftigt und überzeugt davon, dass er und nur er der neue Leiter wird. Sie ist unbedarft und ahnungslos, bislang zuständig für Parks und Spielplätze, aber neuerdings seine Chefin. Es kommt, wie es kommen muss. Erst können sie nicht zusammen, dann doch, denn es gibt eine gemeinsame Mission. Und die lautet, rettet den Friedhof.
Der Friedhof wird zum Jahreswechsel geschlossen. Schauen Sie, Leute sterben. Rentabel ist es nicht mehr.
Drunter und drüber hat als Comedy mit viel schwarzem Humor durchaus ihre Momente. Vor allem durch Nikolas Ovtcharek. Er spielt mit Dauerwelle und Schnurrbart gewohnt trocken. Dazu gibt es eine zweite Ebene, die unter dem Friedhof spielt. Hier sitzen die Toten in einer Art Warteraum mit Röhrenfernseher, auf dem die Ereignisse an der Oberfläche als Seifenoper laufen. Leben und Sterben in Dauerschleife, unterbrochen von kurzen Werbepausen. Wobei die Serie weniger auf schnelle Gags angelegt ist, wie Julia Jentsch selbst einmal gesagt hat, sondern auf eine schräge Betrachtung des Ganzen. Womit sie in dem Fall wohl das Geschäft mit dem Sterben meinte. Georg Kreisler hätte das vermutlich gefallen.
Drunter und drüber zu sehen bei Prime Video und ab 15. Mai Pörni bei Netflix. Simone Schlossers TV-Couch-Tipps. Hans von Trotha widmet sich jetzt den Zeitungsfeuilletons, kehrt thematisch zum Anfang dieser Fazitsendung zurück und fokussiert in seiner Kulturpresseschau eine neue Stiftung.
Hätte es im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit öffentlich-rechtliche Signalstellen und andere regelmäßig erscheinende Medien der Berichterstattung gegeben, es wäre da viel von Kaiser- und Königshöfen die Rede gewesen und natürlich vom Vatikan. So wie in den Feuilletons vom Tage. Da lernen wir zum Beispiel, dass im Verhältnis zwischen Staat und Königshaus in, wie sagen wir das jetzt, Preußen, Deutschland, Berlin, da auf jeden Fall ist jetzt eine neue Bewertung der Rechtslage erfolgt, wie es in der FAZ heißt. Was beunruhigend klingt, weil man diese Rechtslage doch allenthalben für geklärt gehalten haben könnte. Der Staat einigt sich mit den Hohenzollern, lesen wir. Diese Hohenzollern sind nach unbewerteter Rechtslage eine Familie, waren aber mal ein Königshaus. Deshalb nennen sie sich immer noch gern Haus. Der jeweilige Chef nun des Hauses Hohenzollern, berichtet Andreas Kilb in der FAZ unter Berufung auf den Tagesspiegel, hat künftig abwechselnd mit dem Kulturstaatsminister, ab sofort aus dem Hause Merz, den Vorsitz einer gemeinnützigen Stiftung inne. Es geht, so Andreas Kilb, um gut 27.000 Objekte, darunter zentrale Erinnerungsstücke der deutschen Geschichte seit 1700. Damit hat die Hohenzollern-Familie jene Ansprüche auf Mitsprache und, Zitat, institutionalisierte Mitwirkung, die sie 2019 formulierte, großenteils durchgesetzt. Andreas Kilb sagt auch, was das bedeutet. Etwa 6.000 Objekte aus staatlichen Sammlungen könnten fortan nicht mehr ohne ihre Zustimmung verliehen oder kuratorisch gedeutet werden. Und das ist nicht etwa eine noch zu bewertende, sondern die schon neu bewertete Rechtslage, wobei die wissenschaftlich kaum noch strittige Mitwirkung des damaligen Hausvorstands Wilhelm von Preußen beim Sturz der Demokratie im Jahr 1933 schon eingepreist ist. Den staatlichen Verhandlern, so Andreas Kilb, war der, Zitat, dauerhafte Rechtsfrieden offenbar wichtiger als die Freiheit ihrer Kulturinstitutionen. Deshalb gaben sie in der entscheidenden Frage der Mitsprache nach. In großen Ländern wie England und Frankreich ist die Einflussnahme der Königshäuser auf den Museumsbetrieb verpönt, setzt Kilb nach. In kleinen wie Dänemark ist sie normal. In ganz kleinen bestimmt eh der Chef. Im Vatikan zum Beispiel, dessen Regent seinen Machtanspruch ja nicht nur für sein kleines Land erhebt, sondern gleich für den ganzen Erdkreis. Die Rede ist vom Papst. Der Neue hat nun zum ersten Mal die Presse eingeladen, was Matthias Rüb ein wenig verunsichert zurückgelassen hat. In der FAZ buchstabiert er die berechtigte Frage aus, ob man dabei als Journalist noch die nötige Distanz wahren kann. Als Leo XIV. Die Halle betrat, berichtet er, gab es langen Beifall. Fragen und Antworten gab es nicht. Stattdessen eine Ansprache mit anschließendem Segensspruch für alle Anwesenden und einer Händeschütteltour durch die ersten Reihen. Pressebegegnungen mit dem Papst, bemerkt Andreas Rüb, sind oft Fanveranstaltungen. Liebe Freunde, schloss Leo XIV. Seine erste Ansprache an die Medienschaffenden, wir brauchen keine laute, gewaltsame Kommunikation. Entwaffnen wir die Worte und wir werden dazu beitragen, die Welt zu entwaffnen. Der Beifall wollte nicht verebben, vermerkt da der FAZ-Berichterstatter und gibt sich fürs Erste geschlagen. Ein guter Beginn für Leo XIV. Und die Medien, fast schon ein Liebesfest. Das mit den aufgerüsteten Worten betrifft in besonderer Weise die sogenannten sozialen Medien, die ja eigentlich gar keine Medien sind, sondern Netzwerke. Tim Kämmerling analysiert für die Taz den Umstand, dass in ihnen gerade die Debatte darüber dominiert, ob 100 Männer gegen einen Gorilla gewinnen würden. Das, meint Tim Kämmerling, sagt einiges über aktuelle Männlichkeitsideale aus. Er nennt es eine Testosteronlawine und bemerkt, das Lager, das sich die Frage stellt, was diese Diskussion eigentlich soll, kriegt nur wenig Aufmerksamkeit, wird vom Algorithmus nicht verbreitet. Und so hofft Tim Kämmerling, dass die Affendebatte ungeklärt bleibt und findet, selbst Eskapismus, das Fliehen vor bedrückenden Nachrichten in unpolitisches Terrain, kann diese Debatte nicht rechtfertigen. Dafür gibt es doch außerdem Königshäuser und den Vatikan.
Hans von Trotters Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.